Willkommen zu Frankfurter Regulierungspodcast, lieber Copier.
Ja, hallo, mein Name ist Copier Georg. Ich bin der Direktor des Frankfurt School Blockchain Center und seit letztem September hier bei der Frankfurt School. Davor war ich 10 Jahre an der Universität Kapstadt, wo ich einen Lehrstuhl zu Digitalisierung innehatte und Blockchain als Fokus und einen Lehrstuhl von der Südafrikanischen Zentralbank gesponsert, wo es dann tatsächlich eher auch um Regulierungsfragen ging und Finanzstabilitätsfragen. Ich war auch lange bei der Bundesbank, auch fast 10 Jahre, allerdings die meiste Zeit davon in Teilzeit, sodass ich dann die bessere Zeit des Jahres in Südafrika leben konnte. Und wenn dann dort Winter war, bin ich nach Frankfurt geflohen und war dann 3 Monate hier bei der Bundesbank.
Fangen wir mal an mit Digitalisierung allgemein, Copier. Lass uns mit dem großen Bild starten. Digitalisierung, Blockchain, DeFi. Also, und DeFi ist ja Decentralized Finance, also dezentrale Finanzsysteme ohne klassische Banken. Die verändern das Finanzsystem, würde ich jetzt mal sagen. Wo siehst du da gerade die spannendsten Chancen und wo neue Risiken im Vergleich zu klassischen Finanzkrisen?
Also wir haben ja gesehen, dass es mit der Entwicklung von Blockchain gab so verschiedene Phasen. Es gab so die Honeymoon-Phase, wo alle total begeistert waren, wir machen jetzt irgendwas mit Blockchain. Das waren Banken, die aufgesprungen sind, die klassischen Finanzintermediäre, aber eben auch total viele Studenten oder Startups, die da halt sich gegründet haben in dem Bereich, die gesagt haben, wir wollen halt eine Finanzarchitektur neu denken. Das ist natürlich auch aus Sicht von Regulatoren, von Aufsicht ist das super spannend, weil wir haben viele Friktionen im bestehenden Finanzsystem. Stichwort Cross-Border Payments, Remittances, wo das ganze Korrespondenzbankenprinzip, was wir ja haben, viele Kosten verursacht, viele Friktionen verursacht und dann dazu im Endeffekt führt, dass Leute gerade in Entwicklungsländern wie Südafrika tatsächlich nach Wegen suchen, wie sie ihre Finanzgeschäfte machen können, ohne jetzt auf eine Bank angewiesen zu sein. Also da kam so ein bisschen der Druck her. Neben dem Remittance- und Payments-Bereich haben wir dann eben auch gesehen, wie Tokenisierung als Geschäftsbereich am Kommen ist, weil das klassische Securitization-Geschäft eben auch viele Friktionen hat. Meinen Studenten sage ich immer, wenn man sich jetzt heute anguckt, wie der normale Wertpapierhandel abläuft, von der Origination, Distribution, Trading, Clearing, Settlement, Custody. Das sind 6 verschiedene Bereiche, die da zusammenspielen müssen, die jeweils eigene Marktstrukturen haben, eigene Systeme haben, die alle miteinander nicht integriert sind. Das ist einfach teuer und es gibt einen rechtlichen Rahmen, der das abbildet. Aber wo wir die Hoffnung haben, dass über Blockchain und Technologien eben effizientere Systeme möglich sind, die es dann erlauben, zum Beispiel Wertpapiere für kleine und mittlere Unternehmen zu emittieren oder die es möglich machen, dass wir das Thema Kapitalmarktunion zum Beispiel vorantreiben, wo man sagt, durch eine neue Plattform, durch eine neue Technologie entsteht die Möglichkeit, die existierenden rechtlichen Rahmen und die existierenden Bedingungen einfach mal neu zu denken. Und das hat viele Chancen, aber es hat natürlich auch für den traditionellen Finanzbereich durchaus auch gewisse Risiken, sodass es immer so ein bisschen ein Hin und Her ist, was jetzt Banken, Börse und so weiter, wie die zu dem Thema stehen. Sie wollen natürlich innovativ sein und da vorne mit dabei sein, aber dann haben sie doch natürlich auch immer die Frage, ja, was ist denn dann unsere Rolle in diesem neuen digitalen Finanzsystem? Und genau das wird gerade irgendwie ausgehandelt.
Wir haben jetzt ja die Finanzwelt, würde ich jetzt sagen, aber wir haben ja auch Zentralbank natürlich als CBDCS, also die Central Bank Digital Currency, also digitale Zentralbankwährung. Dann hatten wir ja auch DeFi, also die dezentrale Finanzsysteme ohne Banken und die Blockchain. Wenn wir jetzt mal die Frage stellen würden, welche Geschäftsmodelle gibt es denn aus diesen? Wir haben ja viele Stakeholder. Habe ich vielleicht einen Stakeholder vergessen?
Nee, also kann eine ganze lange Liste, je nachdem, wo man das beenden will. Aber natürlich sind die ganzen TradFi, also die traditionellen Finanzinstitute, da alle mit involviert. Banken, Asset Manager, Versicherungen, Börsen, Custodians, also die sind da alle mit dabei. Es tauchen dann halt neue auf, zum Beispiel Blockchain-Protokollanbieter, die dann sowas wie Ripple oder wie Algorand oder wie Ethereum als eine der großen, die natürlich ihre eigene Technologie entwickeln und Nutzer wollen für diese Tokens, die sie kreieren. Das ist, wie der Token seinen Preis bekommt, indem man Nachfrage schafft, indem man einen Token anbietet, der im Idealfall nicht nur rein spekulativ ist, sondern der tatsächlich Nutzen hat, weil man damit zum Beispiel Wertpapiergeschäfte effizienter gestalten kann, also indem er für Tokenisierung genutzt werden kann. Die tauchen jetzt neu mit auf und da ist dann noch nicht so richtig klar, was deren Geschäftsmodell ist, was sich etabliert hat, Stand heute als Geschäftsmodell. Und ich habe das gestern gesehen, ich war hier bei der Cybos-Konferenz in Frankfurt, Stablecoins. Das ist so im Moment das Schlagwort der Stunde, wo Token-Anbieter sagen, okay, wir machen jetzt keinen spekulativen Token, sondern die Tokens, die wir emittieren, die sind 1:1 gepackt, entweder mit dem US-Dollar, das ist das Normale, oder jetzt ganz neu auch mit dem Euro, da gibt es in Europa Circle als Anbieter und ganz neu in Deutschland AllUnity, die vor kurzem BaFin-Lizenz bekommen haben, die als regulierter Stablecoin-Anbieter unter MiCA ihre Dienste jetzt anbieten. Diese Stablecoins haben sich als super effizientes Geschäftsmodell etabliert, weil sie im Prinzip Token emittieren, die keine Zinsen zahlen, dafür Gelder einnehmen und diese Gelder anlegen. Zum Beispiel in Staatsanleihen, zum Beispiel in Corporate Bonds und dafür natürlich dann die Zinsen machen. Das ist nahezu unendlich lukrativ. Also Tether als der größte Stablecoin-Anbieter hat irgendwie 54 Millionen Profit pro Tag mit 13 Angestellten oder sowas. Also am Anfang gehabt. Das war ein wahnsinnig effizientes Geschäftsmodell. Da springen jetzt dann natürlich viele traditionelle Finanzinstitute mit auf und überlegen sich, eigene Stablecoins zu emittieren. Wir haben jetzt gesehen, Swift hat angekündigt, Blockchain-Technologie zu integrieren. Das ist noch kein Stablecoin, aber da geht es darum, wie ist ein bestehender Akteur im Finanzsystem, wie erfindet er sich neu mit Hilfe von Blockchain. Wir haben in Deutschland noch Swiat, das ist ein Konsortium, inklusive DK Bank, ABN AMRO ist damit dabei, die LBBW ist damit dabei, die gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nicht diese öffentliche Blockchain, weil das schon so ein bisschen wilder Westen ist, sondern wir wollen eine Blockchain, die aber betrieben wird von Konsortiumsmitgliedern, die von uns vorher untersucht wurden, die ausgewählt wurden, die gewettet wurden, sodass wir sicher sein können, dass das vernünftige Firmen sind, die damit dran teilnehmen, um die Integrität der Blockchain zu gewährleisten. Und Swiat hat das jetzt bekannt gegeben, die sind gestartet als Regulated Layer One. Das ist tatsächlich eine neue Art der Initiative. Das ist auch ein Geschäftsmodell, was gerade entsteht. Also dieses, wie es ganz, ganz, ganz am Anfang mal war, so 2016, 17, hieß es mal, ja, wir machen Blockchain für Payments. Das hat sich nicht so richtig bewahrheitet. Dafür waren dann die ersten Kryptoassets einfach zu volatil. Das hat sich entwickelt, wir machen Blockchain mit Smart Contracts für irgendwelche besonderen Projekte, also für Utility. Da gibt es mittlerweile einiges, aber eben gerade im Anwendungsbereich Richtung Tokenization, also Wertpapierhandel, hat sich das entwickelt. Und dann die neuesten Iterationen sind dann eher sowas wie Stablecoins als Geschäftsmodell. Und was dann jetzt natürlich kommt, in dem Moment, wo man sagt, ja, wir haben Blockchain als Teil einer neuen Finanzinfrastruktur entdeckt, warum sollte man das jetzt rein privat organisiert lassen? Also warum sollten Zentralbanken sich da komplett raushalten? Und gerade in Europa mit der EZB und dem digitalen Euro gibt es da einen Ansatz zu sagen, naja, wenn wir doch Stablecoins gut finden als Plattform für Tokenisierung zum Beispiel, warum bieten wir dann die nicht als öffentliche Infrastruktur an? Und das wäre der digitale Euro.
Das ist sehr spannend. Natürlich, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen, hatten wir ja bei Stablecoin ja auch das Thema Terra Luna. Das ist ja der Zusammenbruch von Terra Luna und das wird ja immer häufig auch herangezogen. Das hat ja weltweit Folgen gehabt. Was ist da schiefgegangen?
Ja, Terra Luna war ein algorithmischer Stablecoin, das heißt, dass ein Algorithmus sicherstellen wollte, dass der Stablecoin durch ein Kryptoasset, was spekulativ gehandelt wurde, abgesichert wird. Dann hieß es, ja, wir nehmen dieses Kryptoassets als Collateral, machen Over-Collateralization, sodass man im Prinzip mehr von dem Collateral hat, als man eigentlich braucht. Und der Algorithmus sorgt dafür, dass immer genug Collateral da ist. Das hat so lange funktioniert, wie das Kryptoasset nicht zu sehr an Wert verloren hat, also wie es halbwegs wertstabil war. Aber irgendwann, als es dann mal einen Krisenausschlag gab, ist dieser algorithmische Link gebrochen worden und dann gab es einen, man könnte fast sagen, klassischen Bankrun auf den Stablecoin, der dazu geführt hat, dass dann sowohl der Stablecoin als auch das Kryptoasset im Prinzip vom Markt verschwunden sind. Das hat wirklich weitreichende Folgen gehabt in der Kryptoindustrie, nicht so sehr in der traditionellen Finanzindustrie. Also diese Spillovers, die gab es damals ganz vereinzelt, wenn man Hedgefonds irgendwie sich verzockt hatte, aber eigentlich nicht. Und auch heute würde ich sagen, sind diese Ansteckungseffekte möglich, aber sind unwahrscheinlich. Es ist nicht so wie in der Finanzkrise, wo von der, also ich habe mein Doktor 2011 gemacht, das war so kurz nach der Finanzkrise, das war so die Hochzeit von Finanzstabilitätsanalysen und so. Da waren die Spillovers aus dem Immobiliengeschäft einfach so groß und so immens, dass es viele traditionelle Institute direkt betroffen hat. Ich glaube, da ist man bei Krypto noch nicht. Durch sowas wie Stablecoins, die jetzt viel weitere Akzeptanz finden als das klassische Krypto, also jetzt Bitcoin oder Ethereum, also dieses, ich meine, den Zuckerteil der Kryptoindustrie, davon ist man, glaube ich, noch ein Stück weit entfernt. Es werden aber verschiedene Schutzmechanismen, die wir eigentlich haben, um Finanzstabilität zu gewährleisten, die werden so ein bisschen getestet in letzter Zeit. Wir haben das jetzt auch mit Silicon Valley Bank gesehen, die pleite gegangen ist in den USA und dann ein Bailout bekommen hat. Das lag zum Teil mit daran, dass Silicon Valley Bank von Circle als Einlagenbank genutzt wurde. Also die ganzen, im Prinzip Einlagen, die Circle hatte, müssen ja irgendwo liegen. Ein großer Teil davon lag bei Silicon Valley Bank. In dem Moment, wo das weg gewesen wäre, weil es ja keine Einlagensicherung gibt für diese Summen, über die wir hier reden, wäre Circle als Stablecoin gefährdet gewesen. Und dann hätte es vermutlich eine Art Bankrun auf Circle gegeben. Es gab auch Stress damals auf Circle. Und das ist problematisch, weil die Stablecoins in der Kryptoindustrie, also in der Kryptobranche selber, vor allem Stand heute genutzt werden, um Preisfluktuationen auf verschiedenen Kryptobörsen auszugleichen. Also um sicherzustellen, dass Bitcoin auf Coinbase und auf Binance zum Beispiel denselben Preis hat, gibt es Arbitrage, die stattfindet. Das passiert heute viel über solche Stablecoins. Wenn da einer kaputt geht, ein großer, Tether wäre so ein Fall, Circle vermutlich auch, würde es erhebliche Preisunterschiede plötzlich und Fluktuationen und Druck auf die ganzen Kryptobörsen geben, sodass sich dann der Run weiter auf diese Börsen ausbreiten könnte. Und dass dann Kryptoassets sehr schnell, sehr stark unter Druck geraten könnten, wodurch dann auch die Firmen, die im traditionellen Finanzsystem sind und Krypto halten, von denen es mehr gibt, als man denkt. Also die ganzen Financing-Firms haben mittlerweile alle so ein bisschen Krypto auf der Bilanz, dass dann sich auch Ansteckungseffekte auf die ausbreiten könnten. Aber die Volumina dafür sind noch nicht so, dass das so wie 2008 aussehen würde.
Gibt es hier irgendeine Möglichkeit? Du hattest ja am Anfang gesagt, es ist gecovert, das heißt mit irgendetwas, Gold, Dollar etc., dass zum Beispiel Luna Terra nicht mehr passieren kann. Ist das, glaube ich, die Schwierigkeit, sehe, dass die Innovation sehr schnell ist und die Regulierung muss ja das auch sich anpassen. Das heißt, wir haben hier zwei Fragen. Einmal, wie kann man in Zukunft so etwas vermeiden? Weil es wird schwer, wenn man einmal Vertrauen verloren hat, kriegt man das nicht mehr, vor allem im Finanzgeschäft, wenn es ums Geld geht. Und das Zweite ist auch die Herausforderung, man muss etwas regulieren, was eigentlich innovativ so schnell sich ändern kann und auch global ist, dass man eigentlich da Schutzmechanismen machen muss, weil der Schaden ist halt enorm.
Ja, es ist ganz schwierig für die Aufsicht und für die Regulatoren, da die richtige Balance zu treffen. Natürlich will man Innovation haben. Man möchte gleichzeitig auch Verbraucherschutz sicherstellen, man möchte Finanzstabilitätsrisiken minimieren. Also da die richtige Balance ist nicht leicht. Ich glaube, in Europa sind wir gar nicht so auf einem schlechten Weg. Wir haben im Bereich Regulierung für Stablecoins zum Beispiel mit MiCA, haben wir eine gültige Regulierung, die relativ scharf ist. Also die relativ klare Vorgaben hat darüber, wie diese Stablecoins zum Beispiel ihre Einlagen halten müssen. Zum Beispiel nicht bei einer Bank, sondern bei mindestens 6 Banken. Man muss auch, glaube ich, ganz klar unterscheiden, Terra Luna war ein algorithmischer Stablecoin. Das ist noch etwas ganz anderes von der Risikohaftigkeit als ein Stablecoin, der durch Assets gebackt wird. Also der tatsächlich Bonds oder Einlagen oder Aktien oder was weiß ich, auf der Bilanz hat, um diese Ansprüche, die im Prinzip die Stablecoin-Halter ja haben, gegenüber dem Emittenten, um die zu unterlegen. Die allermeisten Stablecoins, die es heute noch gibt, haben eben entsprechende Assets, die sie unterlegen. Das sind in der Regel handelbare Assets. Also Gold zum Beispiel nicht so, sondern wirklich Staatsanleihen. Tether ist der größte Stablecoin-Anbieter. Bei denen, Tether insbesondere, hätte ich verschiedene Bedenken, weil die zum Beispiel noch nie eine Wirtschaftsprüfung durchlaufen haben. Was bei 140 Milliarden Assets under Management erstaunlich ist, dass es da noch...
Oder wie haben die es geschafft?
Na, die haben halt einen Brief von BDO, in dem im Prinzip steht, wird schon alles so gut sein, die Einlagen oder die Werte werden schon da sein. Aber Tether hat in der Holdingstruktur auch eine Kryptobörse mit dabei und hat vermutlich oder hat in der Vergangenheit, so sollte man das vielleicht sagen, hat in der Vergangenheit auch Kredite an diese Kryptobörse vergeben. Und dieser hat die Kryptobörse dann genutzt, um Bitcoin zu kaufen und damit den Preis von Bitcoin hochzutreiben. Da gibt es ein bekanntes Papier dazu, was 2021 im Journal of Finance veröffentlicht wurde, das dokumentiert. Das sind alles Dinge, die bei einer Wirtschaftsprüfung angemerkt werden würden. Vermutlich würden einige von diesen Dingen auch nicht durch die Wirtschaftsprüfung durchgehen. Das heißt, damit Tether eine Wirtschaftsprüfung besteht, müssten sie vermutlich einen Teil der Praktiken, die sie so hoch profitabel gemacht haben, abstellen. Sie sagen seit Jahren, sie wollen diese Wirtschaftsprüfung haben und es traut sich nur keine Wirtschaftsprüfungsfirma, sie als Kunde anzunehmen. Da bin ich ein bisschen skeptisch, dass das wirklich so ist, dass die Wirtschaftsprüfer sich da alle weigern. Unabhängig davon müsste man eigentlich sagen, da ist schon aus regulatorischer Sicht ein bisschen Bedarf, weil Tether so groß ist und so wichtig ist, dass man nachschärfen müsste. Bei anderen Stablecoin-Anbietern, Circle oder sowas, ist das, glaube ich, ähnlich, das, was die Wirtschaftsprüfungen angeht. Die sind aber noch nicht ganz so groß. Bei den neuen, jetzt hier All Unity zum Beispiel, 100% reguliert, da kann man relativ sicher sein, dass die sehr schnell dann auch ihre Wirtschaftsprüfungsberichte bekommen und dass man dadurch dann, sage ich mal, in Europa zumindest Vertrauen haben kann in solche Stablecoin-Anbieter. In den USA wäre ich da skeptisch und Tether ist nochmal ein Spezialfall, die sind in El Salvador reguliert.
Okay, also das ist, natürlich ist das hier auch im Podcast alles eine private Meinung, also das muss man nochmal ganz klar stellen. Wichtig ist ja, wir haben jetzt über Innovation, ich höre, da ist ganz viel auch so in die Stablecoin. Gibt es denn noch andere Bereiche, wo du sagst, also wir haben jetzt, ich habe am Anfang gesagt Blockchain-Technologie, dann habe ich DeFi, dann habe ich CBDCS gesagt. Gibt es noch was anderes an andere Themen, wo du sagst, das ist sehr spannend?
Ja, also was ich spannend finde, ist nicht unbedingt das, was sozusagen die Industrie am spannendsten findet. Im Moment ist in der Industrie wirklich das Thema Stablecoin versus Central Bank Digital Currencies, also CBDCs, ist eine große Diskussion, zumindest in Europa. In den USA ist ganz klar auf Stablecoin gesetzt. Es gibt im DeFi-Bereich viele spannende Projekte, weil es DeFi geschafft hat, Marktmechanismen zu kreieren, die fundamental anders sind, als eine Börse das macht. An der Börse hat man ein sogenanntes Limit Order Book, also die Börse stellt einen Mechanismus, einen Algorithmus zur Verfügung, mit dem Nachfrage und Angebot zusammengebracht werden für irgendwelche Wertpapiere. Das erfordert aber, dass diese Wertpapiere irgendwo verwahrt werden, sodass, wenn der Handel stattfindet, die tatsächlich vom einen Depot ins andere umgeschichtet werden können. Bei Blockchain hätte das Problem, dass es heißt, dass derjenige, der eine Aktie oder ein Token verkauft, der müsste den Kauf im Moment des Transfers autorisieren. Also sein Schlüssel müsste irgendwo verfügbar sein, mit dem er diesen Verkauf autorisiert. Das heißt, dass er an seinem Rechner sitzen müsste im Prinzip. Das ist total unpraktisch. Und deswegen hat sich DeFi einen sehr cleveren Mechanismus überlegt, wie das auch ohne das funktioniert. Also wie man einen Markt schaffen kann, ohne auf diese Limit Order Books zurückgreifen zu müssen. Das sind dann diese sogenannten Automated Market Makers. Da wird dann Liquidität kreiert, bei der man nicht mehr den traditionellen Weg gehen muss. Und gerade für so kleinere Token ist das total spannend, weil da dann Liquidität geschaffen wird, ohne dass man über die Institutionen gehen muss. Also das ist ein spannender Bereich. Ich persönlich finde die ganze Frage von Privatsphärenschutz hochinteressant, auch aus Forschungssicht hochinteressant. Blockchain hat halt keine Privacy. Weil sämtliche Daten, sämtliche Informationen müssen für alle, die am Konsens teilnehmen, also die entscheiden, welche Transaktionen zur Blockchain hinzugefügt werden, müssen die einsehbar sein, diese Informationen. Das heißt, wenn ich jetzt private Transaktionen ausführen möchte, zum Beispiel im Interbankenmarkt, kann das ja nicht sein, dass jetzt die Commerzbank sieht, was die Deutsche Bank so auf dem Interbankenmarkt treibt. Gibt ja Geschäftsgeheimnisse und das ist auch wichtig für das Funktionieren des Marktes. Das heißt, wenn es keine Privatsphäre da gibt und jeder sehen kann, wer welche Transaktionen ausführt, gibt es ganz viele Marktmechanismen, die nicht funktionieren würden. Das heißt, was wir lösen müssen als Problem aktuell, ist, wie können wir Privatsphärenschutz sicherstellen? Also wie können wir garantieren, dass Transaktionen privat bleiben zwischen den beiden Parteien oder mehreren Parteien, die daran teilnehmen? Im digitalen Euro insbesondere ist das eine gigantische Herausforderung. Wie wollen wir für die, weiß ich, 240, 260 Millionen Bürger Europas sicherstellen, dass sie Transaktionen ausführen können, ohne dass die EZB alle sieht? Also da sind technische Herausforderungen, an denen auch jetzt mein Team hier an der Frankfurt School und ich dran arbeiten, um zu gucken, wie können praktische Lösungen da aussehen. Das hat dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf, je nachdem wie die Technologie gestaltet ist, fällt sie in einen rechtlichen Rahmen oder in den anderen oder vielleicht genau, ganz
das,
raus.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil wie kann man das praktisch sehen? So, man hat ja hier, ich nenne jetzt einfach mein Wallet, iPhone, und damit kann ich ja Zahlungen übergeben. Ich habe eine virtuelle Kreditkarte und für mich jetzt mal pragmatisch gesehen, müsste ich da eine eigene Lösung haben oder wäre das dann im Wallet einfach drin, dass ich zum Beispiel einen digitalen Euro zahlen kann? Also diese Bequemlichkeit, auch die Nutzung. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt den digitalen Euro und den muss ich ja einsetzen im Alltäglichen. Ich kaufe ein Brötchen und das muss ja flug. Also das mit dem Handy ist ja, habe ich mich dran gewöhnt. Also wäre das dann auch so ein Apple Pay mäßig oder müsste man was Separates aufbauen? Weil da sieht man schon Konflikt. Also du hattest ja gesagt Datenschutz und das ist ja auch Souveränität und das sind halt auch die Herausforderungen. Oder
ja, das ist in der Tat ist da ein großer Unterschied. Apple Pay oder Google Pay oder Visa, Mastercard, das sind alles amerikanische Firmen. Und in der Zeit, wo die transatlantische Partnerschaft intakt ist und funktioniert, ist das auch kein Problem. In der Zeit, wo man sagt, es gibt große geopolitische Spannungen und wir wissen nicht, ob wir uns zu 100% darauf verlassen können, dass die amerikanische Regierung diese Technologie der europäischen Bevölkerung zur Verfügung stellt oder vielleicht irgendwann mal in einem Handelsstreit zum Beispiel sagt, naja, aber wenn ihr uns jetzt hier nicht die Konzessionen gibt bei den Zöllen, dann schalten wir euch die Zahlungsdienstleistung ab. Das ist ein Risiko, was Europa erkannt hat und wo man sagt, darauf reagieren wir. Die EZB hat als eines der ganz klaren Argumente für den digitalen Euro immer wieder angeführt, zu sagen, wir wollen uns unabhängiger machen, wir wollen strategische Autonomie, wir wollen europäische Zahlungsverkehrsdienstleister stärken und wir wollen sicherstellen, dass selbst wenn eine zukünftige amerikanische Regierung irgendwann entscheiden würde, PayPal darf nicht mehr in Europa angeboten werden oder Apple Pay oder was auch immer, dass es eine Backup-Möglichkeit gibt. Und genau das soll der digitale Euro liefern, zu sagen, wir bieten eine Infrastruktur an als, jetzt nicht Europäische Zentralbank, aber Zentralbanken in Europa, also meinetwegen Bundesbank und Banca d'Italia, sind die aktuellen Betreiber von dem großen Teil von Target 2. Also wir bieten in Europa ansässig eine Infrastruktur, mit der diese ganzen Zahlungen abgewickelt werden können. Wir bieten auch eine App, die funktioniert wie Apple Pay oder was weiß ich heute ist. Wir bieten aber auch die Möglichkeit an, dass Drittanbieter ein sogenanntes SDK, ein Software Development Kit, also im Prinzip eine Bibliothek von Funktionalität für den digitalen Euro, in ihre eigenen Anwendungen einbauen kann. Dass dann zum Beispiel eine Bank in Deutschland sagen kann, wir machen jetzt unsere eigene Banking-App, aber wir wollen natürlich auch digitale Eurozahlungen ermöglichen, bauen wir bei uns mit ein. Die große Herausforderung dabei sind nicht so sehr die Banking-Apps, also nicht so sehr die Kunden, die kaufen. Die ganz große Herausforderung sind die Geschäfte. Die Geschäfte heute, der Bäcker, der hat Point-of-Sale-Device, also dieses Terminal, mit dem man seine Karte kurz dranhält oder sein Handy kurz dranhält. Oder seinen Ring oder sein Implantat habe ich sogar gesehen. Es gibt ja alle möglichen mittlerweile Wege, die man, aber jedenfalls dieses Gerät muss ja von Händlern gekauft werden und die sind unglaublich teuer. Also es gibt irgendwie Zahlen, die sagen, dass es einen normalen Supermarkt 17% der Gewinnmarge kostet, so ein Gerät anzubieten. Einfach weil die Transaktionsgebühren so hoch sind. Das heißt, diese ganzen, den Edeka, den Rewe, die kleinen Bäcker auf dem Dorf, Busse, Straßenbahn, überall, wo man halt bezahlen kann. Alle diese Empfangsgeräte müssen irgendwann aktualisiert werden, müssen dann irgendwann einen digitalen Euro akzeptieren können. Wie man das gestaltet, ist, glaube ich, eine gewaltige Herausforderung.
Ja, Geschäftsmodelle gesprochen, Innovation. Und wir haben ja auch die Rolle der Zentralbanken. Haben wir jetzt auch mal detailliert gemacht. Und ich höre auch, ich war auch letztens in der dritten Fachkonferenz der Bundesbank und da haben auch die Vorstände gesprochen, der bekannten großen Banken. Und wo stehen wir da? Und wo sollten jetzt die nächsten zwei wichtigen Entscheidungen treffen? Also sind wir zu spät? Was könnten wir machen oder was sollten wir machen?
Also der Ansatz in Europa ist schon sehr, sehr bedächtig, um nicht zu sagen behäbig. Ich war ja vorher lange in Südafrika. Dort hatten wir ein Pilotprojekt, was vergleichbar ist mit dem digitalen Euro, auf kleinerer Basis natürlich, weil Südafrika schon kleiner ist als die Europäische Union, auch einfacher als die Europäische Union. Das hatten wir 2021 und haben den Piloten abgeschlossen. Also da, wo die EZB heute ist, waren andere Länder vor 4, 5 Jahren. Das muss nichts Schlechtes sein. In den anderen Ländern haben diese CBDC-Piloten eher nicht so gut funktioniert. Also in Bahamas zum Beispiel und Nigeria, wo solche digitalen Zentralbankwährungen ins Leben gerufen wurden, haben die nicht funktioniert, weil man die Hausaufgaben, die die EZB sehr gründlich macht, nicht gemacht hat. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass wir in Europa da bedächtiger sind und das vorsichtiger angehen. Ich glaube, dass ein digitaler Euro kommen wird, dass er als Komplement zum Bargeld existieren wird. Viele Funktionalität, die Bargeld heute hat, im digitalen Raum abbilden kann, ohne dass Bargeld dadurch verschwindet. Das sagt die EZB immer ganz deutlich. Bargeld soll als Fallback-Option immer noch aufrechterhalten werden, obwohl der digitale Euro zum Beispiel auch Offline-Zahlungsmöglichkeiten bieten wird. Also Bargeld soll weiter bleiben. Wir wollen auch eine Alternative bieten zu Stablecoins, weil Stablecoins eben auch wieder US-Dollar dominiert sind und eben diese strategische Autonomie Europas nicht garantieren können. Wenn sich etwas wie AllUnity oder es gibt auch andere in Europa, andere Anbieter mittlerweile, wenn die es schaffen, irgendwann so groß zu werden oder so relevant zu werden, wie das jetzt US-denominierte Stablecoins sind, dann kann man da neu drüber reden. Bis dahin brauchen wir aber tatsächlich eine Infrastruktur, auf der europäische Tokenisierungsprojekte, europäische Börsen, europäische Zahlungsverkehrsanbieter operieren können. Also Tokenisierung, Wertpapierhandel braucht ein Payment Lag. Das muss irgendwo abgewickelt werden. Und bei aller Liebe für Projekte wie Vero zum Beispiel, wird das nicht auf Vero passieren können, sondern man braucht eine andere Art von Infrastruktur. Da kommt der digitale Euro rein. Wir haben ja auch durch MiCA eine gute Regulierung, was Stablecoins angeht, wobei ich bei MiCA auch verschiedene Dinge habe, wo ich sagen würde, die müsste man eigentlich regulatorisch anders fassen. Ein Beispiel nur. Unter MiCA muss man, wenn man eine bestimmte Größe hat, bei 6 Banken Konten vorhalten und darf die Gelder, die man einnimmt, nur in Depositen dort halten. Das ist ein erhebliches Problem, weil dadurch Gegenparteirisiken entstehen. Das heißt, wenn eine Bank dann mal pleite gehen sollte, ich meine, es hat schon, ja, toi, 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 dass das nicht passiert. Aber wir haben das gesehen in der letzten Finanzkrise. Ich kann mich noch an die Sachsen-LB erinnern oder die West-LB. Das ist es durchaus mal möglich, dass da auch eine Bank pleite geht. Was ein besserer Weg wäre, wäre zu sagen, die EZB öffnet ihre Einlagefazilität für Zahlungsverkehrsanbieter. Das ist eine rein regulatorische Frage. Bis jetzt haben sogenannte E-Money-Token-Provider, also E-Geldanbieter, haben Zugang zum Zahlungsverkehrssystem der EZB bekommen. Das ist gut. Sie haben aber Stand heute noch keinen Zugang auf die Einlagefazilität, weil man dann schon so ein bisschen auch die Banken schützen möchte vor dem Wettbewerb. Wo ich dann sagen muss, aber im Mandat der EZB oder der Bundesbank sehe ich das erstmal so nicht, sondern da sehe ich Preisstabilität vorgelagert, da sehe ich auch Finanzstabilität und dann sehe ich aber keine Wettbewerbsrolle irgendwo. Also da finde ich, müsste die EZB ihre Rolle einfach nochmal ein bisschen anders interpretieren. An manchen Stellen ist meine Einschätzung, ist man doch noch etwas sehr protektionistisch, was die europäischen Banken angeht.
Ich würde gerne mal eine Frage noch stellen, die mir ein Student gestellt hat, der eigentlich gesagt hat, ich bin jetzt Student, ich werde jetzt bald einen Abschluss haben und ich möchte, O-Ton, Geld verdienen mit Blockchain. So. Welches Geschäftsmodell soll er machen? Kann man damit, also als junger Student, so wie oder was sollte dieser junge Mann, der gerne Geld verdienen möchte im Bereich Blockchain, denn an Geschäftsmodellen? Also gibt welche Geschäftsmodelle sind lukrativ? 2, 3, also
Also man muss vielleicht sagen, diese Wildwest-Tage von Blockchain, das ist so ein bisschen rum. Es gibt nach wie vor noch Goldgräberlager irgendwo, die jetzt ihren eigenen Coin starten und dann in die Stratosphäre schicken wollen, irgendwie Meme-Coins, also so, wo man schnell reich werden kann. Das gibt es schon immer noch, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt das, wo sich Europa oder Deutschland insbesondere hin entwickelt. Was bei uns tatsächlich festzuhalten ist, ist, dass Blockchain als Technologie für die Infrastruktur des Finanzsystems etabliert ist. Ob es als einzige da bleiben wird, das weiß ich nicht, aber es wird in jedem Fall eine Komponente des neuen Finanzsystems sein. Wer in dem Bereich Karriere machen will oder einen Beitrag leisten will, der sollte, glaube ich, vor allem sich überlegen, welche Rolle möchte ich ausfüllen. Es gibt zum einen auf der technischen Seite, man kann natürlich im Entwicklungsbereich einsteigen. Wir haben jetzt einen neuen Master in Financial Technology hier an der Frankfurt School gegründet, explizit vor dem Hintergrund, dass wir gerne Ingenieure, die einsteigen wollen in Finance, einen Pfad bieten wollen, dass sie technisches Wissen auch bei uns mit einbringen und auf der anderen Seite unseren Business-Studenten, die ja, sag ich mal, eher aus den klassischen BWL oder vielleicht aus der Jura auch kommen, also die Studenten, die wir bisher haben, die wollen wir gleichzeitig auch näher an die Technologie ranbringen. Und ich glaube, das ist eine Rolle, die Zukunft hat, dass man so ein bisschen, also technologisch versiert ist, die harten Skills hat, dann man muss dann schon auch programmieren können, das wird sich nicht vermeiden lassen. Mit AI ist das jetzt natürlich auch nochmal einfacher geworden, als vor 5 Jahren es das war. Also man muss diese harten Skills haben, man muss aber auch die Prozesse verstehen. Ich glaube, die Gewinner dieser Änderung, die AI bringt im Finanzsystem, werden in erster Linie Studenten sein, die verstehen, wie genau die Prozesse ablaufen. Weil das Programmieren ist billiger geworden, ist viel, viel, viel einfacher geworden, also größenordnungsmäßig einfacher geworden. Aber die Prozesse sind dadurch nicht weniger komplex geworden. Das heißt, man muss immer noch diese Übersetzungsleistung von so ist jetzt der Geschäftsprozess, so ist es dann auch von der Compliance her abgesegnet, so ist es im rechtlichen Rahmen sauber, so dass am Ende irgendwie ein Anwalt bereit wäre, sein Platzset zu geben und zu sagen, ja, das ist schon alles legal, was ihr da macht. Das muss ja durch einen Prozess untermauert sein. Das zu übersetzen in, was Technologie dann macht, also wie die Programmierung dann genau aussieht. Ich glaube, das ist was auch in absehbarer Zeit nicht durch AI ersetzt werden kann und wo ich ganz viele Rollen sehe, die jemand dann einnehmen kann. Zum Beispiel bei einer Bank als Innovationslead oder im eigenen Startup. In Kapstadt aus meiner Gruppe heraus haben wir 7 oder 8 Firmen insgesamt gegründet im Blockchain-Bereich. Meine Studenten sind früher auch in Banken gegangen und haben dann eben Innovation-Teams übernommen oder an internationale Organisationen. Ich war gerade beim BIS Innovation Hub. Die müssen ja auch ihre Leute einstellen, die müssen ja auch, sag ich mal, die Technologie, die Aufsicht benutzt, aktualisieren. Also da gibt es, glaube ich, für Studenten viele, viele spannende Möglichkeiten, was wir auch jetzt hier in der Frankfurt School durch diesen Ansatz, den wir haben, dass das eben nicht so in Silos gepackt ist, sondern dass wir da uns aufmachen zu mehr Technologie oder tiefer in die Technologie einsteigen. Ich glaube, das ist genau das, was gebraucht werden wird.
Wenn wir ein bisschen jetzt in die Zukunft schauen, wenn wir, ich nehme mal jetzt 5 bis 10 Jahre nach vorne schauen, was glaubst du, werden Blockchain, DeFi und vielleicht auch die Central Bank Digital Currencies schon ganz selbstverständlich Teil unserer Finanzierung sein? Und was könnte uns in dieser Zeit noch überraschen?
Oh, überraschen, das ist immer überraschend, ja. Per Definition. Ich hätte zum Beispiel, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es sowas wie Meme-Coins geben kann. Also wo jemand irgendwie, der viel Social-Media-Follower hat, zum Präsidenten gewählt wurde, vielleicht sogar plötzlich anfängt und sagt, ich gebe jetzt meine eigenen digitalen Panini-Bildchen raus. Also das hat mich überrascht. Das hätte ich mir nicht denken können, dass das so weit geht. Mich hat auch überrascht, dass jetzt Stablecoins so wichtig geworden sind. Also ich war von Anfang an der Meinung, dass es eine gute Idee ist, Stablecoins zu haben, einfach weil man, wenn man Krypto handelt, möchte man irgendwo einen Platz haben, wo das auch sicher abgespeichert werden kann. Dass das, sag ich mal, so einen Boom auslöst, hätte ich auch nicht gedacht. Also es wird auch weiter Themen geben, die einen überraschen. Wir sind erst ganz am Anfang, wo wir diese neue Technologie Blockchain verstehen. Wenn man mal überlegt, im sozusagen historischen Vergleich, ist für mich Blockchain immer vergleichbar mit der Entwicklung des Internet. Internet fing irgendwie 1969 an. Die erste Nachricht, die über das Internet, was wir später das Internet nennen, gesendet wurde. Dann gab es 30 Jahre Fachgruppen, die sich zusammengesetzt haben, buchstäblich zusammengesetzt haben, diskutiert haben, welche Standards nehmen wir, welche Anwendungen wollen wir ermöglichen. Und dann am Ende ein Satz von Standards hatten, die hochgradig interoperabel waren, die viel Resilienz geschaffen haben, weil sie offen waren. Und darauf basierend dann Google, Apple, das ganze Silicon Valley, wie wir es heute kennen, im Prinzip entstanden ist. Das kam ja erst 1999, als das NSF-Net damals dann für kommerzielle Zwecke zur Verfügung gestellt wurde. An diesem Punkt sind wir bei Blockchain vermutlich noch gar nicht angelangt, sondern wir sind noch in dieser Erkundungsphase, wo wir versuchen, die Standards festzulegen, die Protokolle uns zu überlegen, die Mechanismen, mit denen wir Interoperabilität sicherstellen, uns zu überlegen. Das ist alles Arbeit, die jetzt gerade gemacht wird, jenseits von irgendwelchen Pressemitteilungen oder LinkedIn, sondern das ist tatsächlich, sag ich mal, Ärmel hochkrempeln und wir schauen jetzt mal. Das kann man, glaube ich, noch gar nicht absehen, wo es dann genau hingeht. Was mich am meisten fasziniert als mögliche Anwendung der Zukunft ist zu sagen, Blockchain könnte funktionieren als ein System, um Eigentumsrechte an Daten zu verwalten. Dass man im Prinzip Eigentumsrechte für den digitalen Raum schafft. Die haben wir heute nicht. Was wir heute haben, ist so eine Art Räuberbaron-Modell, wo halt die großen Datenfirmen, Google, Apple nicht so, aber Google, Facebook, Amazon, hergeht und gewaltige Datenschätze aufbaut, diese monetarisieren, aber die Leute, die die Daten schaffen, gar keine Rechte daran wirklich haben, sondern wir haben im besten Fall haben wir eine kostenlose Suche bei Google oder können bei Facebook auf ich mag das Foto meines Schulfreundes klicken, aber richtige Rechte an den Daten im Sinne von Eigentumsrechten, im Sinne von wir können sie als Collateral verwenden, wir können bestimmen, wie genau unsere Daten verarbeitet werden, von wem und wie oft. Das existiert heute alles noch gar nicht. Das heißt, als Ökonomen sagen wir dazu, sind Non-Rival, also ich kann nicht verhindern, oder Daten können umsonst kopiert werden und in der Regel heißt das auch, dass ich nicht verhindern kann, dass jeder damit machen kann, was er will, sobald sie mal kopiert wurden. Dadurch kann ich einfach keinen Markt schaffen, weil ich sie niemals rar machen kann. Aber das ist eine Grundvoraussetzung dafür, Knappheit ist eine Grundvoraussetzung fürs Funktionieren eines Marktes. Wenn wir jetzt Blockchain nutzen können, um Daten knapp zu machen, eindeutig zu machen, Eigentumsrechte zu schaffen, dann können wir damit eine komplett neue digitale Wirtschaftsordnung aufbauen. Und da sind wir erst ganz, ganz, ganz am Anfang von dem, was eigentlich mal möglich sein könnte, wo dann auch die rechtliche Begleitung im Moment noch gar nicht da ist. Also da sind wir ganz, da dauert es noch Jahre, bis wir das wissen.
Lieber Kopier, ich stelle gerne die letzte Frage. Zum Schluss, also eine persönliche Frage. Wenn du Politik und Aufsicht nur einen einzigen Rat geben dürftest, welche wäre das?
In Bezug auf?
Um Chancen zu nutzen und Risiken im Griff zu behalten.
Wenn ich nur einen Rat geben dürfte, dann wäre das, auf die Wissenschaft zu hören. Das ist, glaube ich, am wichtigsten. Im Moment ist man so in einem Wettbewerb draußen, wo es viele Marktschreier gibt, die irgendwie ihre Meinung verkünden, aber ganz oft von Partikularinteressen getrieben sind. Als Wissenschaftler haben wir in allererster Linie der Wahrheit eine Verpflichtung und versuchen das auch ernst zu nehmen, indem wir Forschung machen zu Risiken und Chancen von Kryptowährung, Forschung machen zu Design von Stablecoins, Forschung machen zu Design von digitalem Zentralbankgeld, von Marktmechanismen. Und da ist die Forschung eigentlich im Moment in einer besonders spannenden Phase, weil wir ganz viele neue Dinge lernen, also neue Ökonomie, die wir, als ich studiert habe, so auch gar nicht auf dem Schirm hätten haben können. Aber da ist es manchmal schwierig, gegen die Marktschreier da draußen anzukommen. Also wenn es wirklich nur eine Sache wäre, die ich sozusagen als Wunsch äußern dürfte, dann ist es tatsächlich der Forschung Gehör zu geben und sich den Partikularinteressen auch aus der Bankenindustrie ein bisschen zu widersetzen.
Lieber Kopier, vielen, vielen Dank, dass du Gast beim Frankfurter Regulierungspod. Bis zum nächsten Mal.
Danke, bis dann.